Laos ist im Vergleich zu den Nachbarländern Thailand und Vietnam als Backpacking-Reiseziel noch relativ unbekannt. Dafür aber perfekt für einen echten Abenteuerurlaub.
Das dachten sich auch Christoph und Adrian vom Reisepodcast Welttournee, als sie ihre Flugtickets nach Vientiane in der Hand hielten.
Was die beiden neben Tubing und Party alles in Laos erlebt haben, erzählen sie in den nächsten beiden Podcast-Folgen. Viel Spaß! Travel Optimizer.
Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
Nachreisen erlaubt.
Servus zu einer neuen Podcast-Folge.
Servus.
Über Laos. Wie schon im Intro erwähnt, haben wir heute Kollegen bei uns, nämlich Christoph und Adrian vom Reisepodcast Welttournee. Die beiden Kumpels haben nämlich auch einen Reisepodcast, bei dem sie ihre Hörer von ihren abenteuerlichen Reisen berichten. Und gefühlt sind die beiden auch, so wie wir, ständig unterwegs, aktuell natürlich leider nicht, haben aber auch einen ganz normalen Fulltime-Job und bereisen mit nur 30 Urlaubstagen die Welt. Jungs, erzählt mal, wie viele Länder habt ihr denn schon gemeinsam bereist?
Sabadi zusammen, erstmal.
Hallo.
Chaotisch.
Grüße aus der Frühlingshaft in Barcelona hier. Also, ist auch vielen Dank für die Einladung, oder? Du ganz lokal, Adrian, wolltest eben schon mit Sabadi sagen. Sabadi heißt nämlich Hallo auf Laotisch.
Tja, Sabadi. Und du fragst gerade, wie viele Länder haben wir schon, wie viele Länder haben wir schon bereist? Wir waren, wenn man es zusammenrechnet, insgesamt schon in über 100 Ländern unterwegs. Und ja, wie du schon richtig erwähnt hast, alles mit Vollzeitjob nebenbei. Von daher immer ein hoher organisatorischer Aufwand. Und ja, daher haben wir auch für uns so ein bisschen unseren eigenen Reisestil entwickelt. Wir kürzen das immer ab als LSV-Formel, also Leichtreisen, Schnellreisen und aber auch in den kurzen Zeit, die wir dann meist vor Ort sind, Vertikalreisen, also möglichst viel tiefgehende kulturelle Einblicke gewinnen.
Und reist ihr auch immer gemeinsam?
Na, immer nicht. Wir versuchen so ein, zwei Mal im Jahr immer eine größere Tour zu machen. Ansonsten sind wir mal allein unterwegs, aber relativ viele Touren. Ich gucke mal Adrian an, der nickt so ein bisschen. Ja, doch, also die letzten Jahre, seit wie vielen Jahren kennen wir uns jetzt schon, seit der Schule, da sind wir schon immer gut zusammen unterwegs. Ne? Da gibt es schon mal viel zu erleben.
Genau. Christoph war zwar nicht so lange in der Schule, aber wir haben ja seitdem den Kontakt eng gehalten.
Die Bonn-Schule.
Viel zusammengereist, auch viele, viele Sachen, ich sag mal so wie Festivals und so weiter. Und wir sind schon im echten Leben auch ziemlich gute Kumpels. Und ja, reisen so oft, wie es geht.
Und ihr lasst ja dabei auch nichts anbrennen. Also wenn ihr wissen wollt, was die beiden schon alles erlebt haben, dann hört doch gerne mal in ihren Reisepodcast Welttournee rein. Oder klickt euch mal auf die Seite der-reisepodcast.de. Dort findet ihr auch alle Folgen. Also gerne mal reinhören, es lohnt sich definitiv. Und jetzt, ganz am Anfang, habt ihr gesagt, wollt ihr den Spieß mal umdrehen und uns ein kleines Quiz bzw. Fragen stellen?
Genau, du hast es ja schon angekündigt, es geht heute nach Laos. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, was ihr beide so wisst, denn ihr seid ja auch schon viel gereist, eure Fans und eure Hörer wissen das. Jetzt wollen wir doch einfach mal ganz unverschämt euch mal so ein paar Fragen zum Anfang stellen, so wie mal gucken, ob ihr beides wisst. Also, erste Frage, an welche Länder grenzt denn Laos überhaupt?
Puh, also ich weiß definitiv Thailand.
Ja, da waren wir jetzt erst, ja. Wir waren schon fast an der laotischen Grenze. Und Vietnam auf alle Fälle auch, würde ich sagen.
Und es liegt nicht am Meer, also, weil so viel weiß ich auch noch.
Vielleicht irgendwie im Norden, in China vielleicht noch, ja.
Ja, ja, ja.
Fehlt uns noch
ein bisschen mehr.
Ja, da fehlen noch zwei sogar.
Zwei? In Kambodscha dann noch?
Ja, 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 ja. Und ein ganz großes in Asien.
China habe ich doch schon gesagt, oder?
Ja, richtig, tatsächlich. Ja, gut. Das war schon mal richtig.
Thailand, Vietnam, China, Kambodscha.
Aber es folgt noch, Myanmar fehlt noch. Myanmar ist auch im Norden noch mit einer gemeinsamen Grenze mit Laos. Und wie ihr aber eingangs richtig gesagt habt, Laos liegt nicht am Meer und ist eigentlich so das einzige, oder es ist definitiv das einzige südostasiatische Land, das sich irgendwo so ein bisschen bei der Landverteilung hat übers Ohr hauen lassen, weil das einzige Land ohne Meer.
Meer haben sie nicht, aber sie haben einen langen Fluss. Und das ist auch schon gleich die zweite Frage für euch beide. Denn welcher bekannte Fluss fliegt denn durch Laos? Ich habe mal einen Tipp, es ist nicht die Isar.
Nicht die Isar. das weiß ich sogar, weil ich jemanden auf Instagram folge, der erst in Laos war und die haben eine Mekong-Flusskreuzfahrt gemacht. Also ich nehme mal an, der Mekong.
Richtig, sehr gut. Gut aufgepasst. Letzte Frage. Das ist jetzt ein bisschen Schätzfrage. Und zwar, wie viele Touristen kommen pro Jahr nach Laos? Ein kleiner Tipp. Nach Thailand kamen 2019 ja 40 Millionen und nach Vietnam so rund 18 Millionen.
Puh, also ja. Aufs Oktoberfest kommen jährlich so 1,5 Millionen Menschen. Ich glaube, dass nach Laos ein bisschen mehr kommen, so 2 Millionen.
Also ich denke auch, so Laos ist jetzt nicht wirklich ein großes Reiseziel, vielleicht so 2 Millionen, 3 Millionen.
Ja, sind tatsächlich 4,5 Millionen 2019, also noch relativ klein und relativ ja, unbekannt tatsächlich. Gut, dass wir jetzt mal im Podcast hier drüber sprechen einfach.
Aber im ja, Vergleich glaub, zu liegt, Thailand tatsächlich wenig.
So, jetzt nach dem kleinen Quiz drehen wir aber mal wieder den Spieß um. Und zwar, wie kommt man denn am besten nach Laos?
Also wir haben es damals gemacht, weil es keine Direktflüge gibt von Deutschland, Österreich oder Schweiz, kommt man direkt nicht hin, sind wir über Bangkok geflogen. Also ganz normal, wenn ihr einen guten Deal habt, ihr kennt das ja, 400 Euro mal hin und zurück und von da geht es dann weiter, dass ihr euch von Bangkok einfach nochmal, es gibt auch da Billig-Airlines, wie sie alle hießen, Adrian, weißt du noch, Laos Airline oder keine Ahnung, sind also genau wie Ryanair und EasyJet hier, die Airlines, die euch dann für 30, 40, 50 Euro die Stunde dann von Bangkok ins Land bringen, entweder nach Luang Prabang oder in die Hauptstadt selber einfach. Da könnt ihr euch mal ein bisschen gucken. Guckt die Suchmaschinen an und dann seht ihr das.
Genau, aber das ist jetzt die Flugverbindung. Es gibt natürlich auch einige Wege über Land. Da gibt es klassisch die Busverbindung. Die dauern dann aber auch gerne, je nachdem von wo man losfährt, mal ja, relativ lang, bis zu 24 Stunden. Und wer schon mal längere Bustouren gemacht hat, gerade durchs Hinterland in Südostasien, der weiß, das braucht nicht nur einen starken Magen, sondern vielleicht auch starken Durchhaltewillen. Das sind dann schon relativ harte Touren. Wenn man allerdings die Zeit hat und wenn man, so wie wir es auch häufig machen, für sich so ein bisschen entdeckt hat, dass der Weg auch das Ziel sein kann, dann ist das durchaus eine Option, genauso wie zum Beispiel natürlich eine Bootstour. Man kann den Mekong auch hochfahren oder runterfahren, das geht auch.
Genau. Und es gibt in diesem Podcast ja immer den Optimizer-Tipp und jetzt haben wir gleich mal schon den ersten, denn es gibt auch einen Nachtzug. Ihr könnt also tatsächlich von Bangkok über die Grenze in die Hauptstadt fahren. Dauert auch relativ lange, ist aber ein Abenteuer und vielleicht ein bisschen der erste Optimizer-Tipp hier in dem Podcast.
Ihr seid aber geflogen tatsächlich.
Genau, wir sind tatsächlich von Bangkok geflogen, denn wir hatten ein wenig Zeitdruck auf der einen und auf der anderen Seite, wie gerade schon erwähnt, schon nach einigen Tagen in Thailand, einen flauen Magen. Von daher waren die Überlandfahrten zu dem Zeitpunkt nicht die erste Wahl und wir sind dann tatsächlich von Bangkok nach Vientiane geflogen. Und ja, wenn ihr nochmal darauf zurückgehen wollt, was ist wichtig, wie kommt man hin, dann ist man in dem Moment da. Und das Wichtigste beim Hinkommen ist halt auch reinkommen. Und es gibt dort E-Visa, das heißt, ihr müsst euch tatsächlich dort registrieren vorher oder macht ein Visa on Arrival, das heißt, nach der Landung könnt ihr dort euren Obolus entrichten und dann rein ins Land. Aber es ist leider nicht so komfortabel wie zum Beispiel in Thailand oder Vietnam, wo man geküsst mit dem deutschen Reisepass einfach mal so durchgewunken wird.
Und wo du gerade sagst, Obolus, Adrian, tatsächlich, normalerweise sind die E-Visa, ihr kennt das ja vielleicht aus anderen Ländern, sind ein bisschen günstiger. In diesem Fall in Laos ist es andersrum. Also, wenn ihr ein E-Visa beantragt, ist es ein bisschen teurer, als wenn ihr es direkt am Flughafen bucht. Also, seltsame Sache, habe ich so auch noch nicht wieder gesehen.
Ist es dafür dann irgendwie einfacher?
Das war super einfach, ja klar. Also du musst mitnehmen, ganz wichtig schon mal als nächsten Tipp, ihr müsst, wenn ihr dieses Visum am Flughafen oder an anderen Grenzübergängen haben wollt, müsst ihr 2 Passfotos mitnehmen. Gibt sonst auch ganz selten, vielleicht in Kambodscha noch, habe ich schon mal gesehen. Denkt an 2 Passfotos, die einigermaßen modern sind oder in Adrians Fall relativ alt, oder?
Ja, also ich kann das, was du gerade sagst, nur bedingt unterstreichen, weil zum einen fand ich es relativ schwierig, das alles hinzukriegen vor Ort. Ich hatte nämlich meine lustigen 40 Euro oder 40 oder 30 Euro, 30 Dollar, die nehmen da, glaube ich, jede Währung der Welt, 30 Stück jeweils von der Währung, hatte ich nicht dabei, weil ich halt dachte, ich hole mir dann dort vor Ort im Automaten die Landeswährung, den Kip. Aber wie der Zufall so wollte, gab es dort am Automaten vor dem Einreiseschalter keinen Service. Also ich habe kein Geld bekommen. Hatte dann 2 Bewerbungsfotos mit, die schon über 10 Jahre alt waren. Die haben sie aber akzeptiert. Erstmal fürs Visum, also die erste, da habe ich genommen. Allerdings ohne Geld wollten sie mich nicht reinlassen. Ich hatte irgendwie 15 Dollar irgendwie gerade noch dabei. Und ja, der Automat funktionierte nicht. Und nach kurzem Insistieren haben wir aber einen pragmatischen Weg gefunden. Und zwar nahm ich der Grenzer dann an die Hand. Führte mich durch den Frühstücksraum der Grenzkontrollisten oder Grenzkontrolleure, nahm mich mit rein ins Land. Ich bin also wirklich dann einfach eingereist, ohne Ausweis vorzuzeigen, ohne alles, habe ich mit reingenommen in den Flughafen oder ins Flughafengebäude, ist mit mir rausgegangen über auf die andere Straßenseite zu einem funktionierenden Bankautomaten. Ich durfte mir dann irgendwie so eine 500.000 Kip da aus dem Automaten holen. Dann hat er mich wieder zurückgebracht, wieder durch den Frühstücksraum, wieder raus aus Laos und dann durfte ich offiziell einreisen. Ich bin
illegal eingereist.
Illegal nach Laos eingereist.
Und Frühstücksraum heißt in diesem Fall auch einfach nur gebratene Nudelraum, oder? Es gab gebratene Nudeln da.
Suppenraum. Ja, klasse, Suppenraum.
Da ging die Einreise schon echt relativ abenteuerlich los. Jetzt habt ihr schon zwei, dreimal die Währung angesprochen. Also es gibt ein Kip. Und wenn du dir eine 500.000 Kip abgehoben hast, dann ist der Wechselkurs zum Euro anscheinend relativ hoch, oder?
Ja, ich glaube, 10.000 Kip sind so 1 Euro. Man wird also im Land relativ schnell Millionär. Das kann man also gut machen. Wenn man ein bisschen länger da ist, als wir da waren, kann man mal mit einer 1.000.000 Kip eine schöne Zeit verbringen, ne?
Genau, also die Millionen zu kriegen, zu gewinnen, ist dort einfacher als eben gerade im Eingangsquiz für euch bei den schweren Fragen von Günther Christoph Jauch hier. allerdings das Problem ist, wenn ihr mit dem Kip wieder rausfahrt, das ist vielleicht auch nochmal der Optimizer-Tipp, den wir hier ranbringen wollen. Wenn ihr die mit rausnehmt aus Laos, ihr kriegt wirklich nirgendwo irgendwie wieder was zurückgetauscht. Ich habe das mal versucht. Ich habe vor ein paar Monaten, nachdem wir dann aus Laos wieder da waren, habe ich mal meine gesamten Fremdwährungsreserven hier zusammengenommen, mit Ausnahme der Dollar. Ich hatte noch ein paar argentinische Pesos dabei. Es war alles dabei, ein paar Peseten, Christoph, noch aus Spanien. Und habe das versucht einzutauschen an allen europäischen Flughäfen. Ich reise da beruflich hin und wieder mal durch. Ich war in Heathrow, ich war in München, ich war in Hamburg, ich war in Paris, ich war wirklich an ganz vielen Flughäfen in Europa, habe versucht, in diesen Tauschstationen die Kips wieder zurück in Geld zu verwandeln. Und keiner wollte mir was geben. Ich habe es dann einer Arbeitskollegin geschenkt, die bald auch nach Laos will. Und
Aber es ist ein super Tipp. Jetzt müsst ihr uns aber noch einen weiteren Tipp geben bezüglich Reisezeit. Wann sollte man denn nach Laos reisen?
Also es ist ja wie in ganz Südostasien immer so ein bisschen Regenzeit. Regenzeit heißt in diesem Fall, es regnet mal wirklich morgens, abends wie aus Eimern, ist den restlichen Tag dann aber schön. Trotzdem, wenn ihr das so ein bisschen umgehen wollt, würden wir euch Oktober bis Februar empfehlen. Wir beide waren letztes Jahr im Dezember da. Perfektes Wetter. Ich glaube, das Wetter ist, also das ganze Jahr sind immer 30 Grad. Aber wie gesagt, die Regenzeit, es kann manchmal ein bisschen nerven, ist aber nicht so schlimm. Aber da ihr wahrscheinlich das mit eurer Südostasienreise verbinden werdet, wird das so im Oktober bis Februar wahrscheinlich, ich tippe mal, reinfallen.
Das ist ja optimal dann eigentlich auch mit Thailand und Vietnam, die ja die gleiche Reisezeit haben.
Genau, das geht Hand in Hand und ich glaube auch, und da sind wir wieder dabei, wenn man gerade sagt, okay, man möchte viel sehen in kurzer Zeit, Südostasien eignet sich da wirklich prima, auch mit den logistischen Möglichkeiten vor Ort, diese Länder halt zu verbinden oder halt noch Myanmar oder gegebenenfalls auch den Süden oder südlichen Zipfel Chinas vielleicht, das hatten wir ja vorhin gesagt, was alles dran grenzt, mit einzubinden. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die einem da eröffnet werden und ja, die Regenzeit vielleicht vermeiden, wenn es nicht anders geht.
Und nochmal zurück zum Thema Geld. Wie teuer ist denn jetzt eine Laos-Reise? Also vielleicht könnt ihr da mal so durchschnittliche Übernachtungskosten nennen oder auch, was so ein Flug nach Laos kostet.
Also gefühlt ist es ein bisschen günstiger als Thailand. Ihr wart ja auch letztens erst da, habe ich gesehen. Und gerade so im Norden, klar, ist Thailand noch ein bisschen günstiger als auf den ganzen Partyinseln. Es ist vom Gefühl her noch so ein bisschen günstiger als Nordthailand. Also Übernachtungen, ja, ihr bekommt halt für das Geld, was ihr bucht. Also es kann natürlich mal ein Hostelbett für 4 Euro drin sein. Nach oben, es gibt natürlich auch schöne Hotels und Resorts, ist aber alles noch bezahlbar. Ihr werdet also euer Konto da nicht groß knacken müssen. Auch so Essen ist ebenfalls ein bisschen wie in Thailand. Also abends diese Nachtmärkte, kommen wir später nochmal drauf, gibt es für 1 Euro gutes Essen, wirklich tolle Pho-Suppen wie in Vietnam. Adrian, korrigier mich, also wir haben nicht viel Geld ausgegeben, auch wenn du noch Geld übrig hattest. Das ist ein gutes Zeichen schon mal.
Ja, genau. Es war aber auch nicht von mir, nicht mehr von der ersten Abhebung übrig. Ich war danach noch ein, zwei weitere Male am Geldautomaten. Aber grundsätzlich hast du recht. Ich glaube, es ist vom Preis her schon sehr, sehr erschwinglich. Liegt auch vielleicht mit daran, dass, und das hatten wir ja eingangs erwähnt, dass die Anzahl der Touristen ein bisschen niedriger ist, was vielleicht auch damit zusammenhängen mag, dass es eben keine Küste gibt, kein Meer gibt eigentlich und damit der touristische Druck ein bisschen niedriger ist. Und dementsprechend auch noch nicht alles so durchindustrialisiert worden ist entlang der touristischen Routen. Aber ja, ich glaube, für ein mitteleuropäisches Einkommen, auch für einen Studenten, ist das alles sehr, sehr gut zu machen. Ich glaube, hinfliegen, und das ist halt vielleicht nochmal eine Thematik, ist halt ähnlich wie Thailand, wenn man über die üblichen Fadenkreuze, hätte ich beinahe gesagt, über die üblichen Drehkreuze rüber muss. Ich sag mal, es geht los, wenn man richtig, richtig, richtig guten Schnapper schießt, schafft man es vielleicht für knapp unter 400 Euro. Aber ich sage mal, alles um die 500 Euro mit hin und zurück ist, glaube ich, ein relevanter oder ein realistischer Kurs, mit dem man da gut rechnen kann.
Ihr wart ja ungefähr eine Woche in Laos. Was habt ihr denn da ausgegeben?
Übernachtungen relativ günstig. Ich sage mal, wenn wir uns was gegönnt haben, dann waren es mal ein Zehner pro Nacht wahrscheinlich für so ein Zweibettzimmer. Ja. Sonst essen nicht viel. Unsere größte Ausgabe ist wie so oft Bier. Bier ist auch immer noch relativ günstig. Da gibt es ja das Bier Lao, kennt man vielleicht, haben schon mal gehört. Das kostet so, ja, so 0,6 Flasche kostet einen Euro. Also ihr seht, es werden keine Unsummen, die da aus dem Konto rausfließen. Man kann das alles ein bisschen, ja, auch die Minibusse.
Tuk-Tuk fahren, ein wenig Roller fahren, ein wenig Überlandfahrt. Also ich sag mal so, man schafft das sehr, sehr gut, durch den Tag zu kommen für unter 50 Euro und das zu zweit. Ja, ich glaube, das schafft man unter 50 Euro zu zweit, einen guten Tag zu verleben. Nach oben, wie immer, gibt es natürlich nicht, gibt es schon eine Grenze. Allerdings, man kann auch das Doppelte oder Dreifache ausgeben, aber insgesamt mit allem drum und dran kriegt man das 25, 30 Euro am Tag super, super organisiert. Auch mit einem Tubing vielleicht dabei oder was auch immer man unterwegs macht oder nach, wie gesagt, einem Ausflug, einem Parkbesuch, einem Besuch in einem Tempel, wo man vielleicht noch ein bisschen was spendet. Das geht alles sehr, sehr gut und das ist echt nicht teuer.
Okay. Wenn man jetzt da als Millionär auf der Straße rumläuft, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie ausgeraubt wird? Muss man da Angst haben? Also wie gefährlich ist Laos?
Ich glaube, das ist so wie ganz Südostasien. Ist ein buddhistisches Land und ja, die haben ein bisschen eine schlechte Karma, wenn sie euch die Brieftasche mopsen. Also es ist normal wie Südostasien. Klar gibt es hier und da Taschendiebe. Aber ansonsten, ich glaube für uns, Adrian, das Gefährlichste waren wirklich die Straßenverhältnisse tatsächlich, ne?
Genau. Und es ist wie immer, das gilt das langsamste Antilopenprinzip. Also wenn ihr jetzt wirklich eine angeschossene, langsame Antilope seid, dann kann es auch mal sein, dass ein Löwe euch frisst. Und dementsprechend kann es auch mal sein, dass ihr ausgeraubt werdet. Aber wenn ihr so ein Minimum an Sicherheitssachen einhaltet, Portemonnaie vielleicht nicht in die hintere Hosentasche, nicht alles immer auf einmal dabei haben und so weiter, das ist echt hochgradig sicher, was so Raubrittertum, sage ich jetzt mal, angeht. Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Aber, und das hat Christoph gerade absolut richtig eingeleitet, das waren vielleicht die schlimmsten Straßenverhältnisse, die ich in meinem Reiseleben habe sehen dürfen. Und vielleicht sind wir da auch ein bisschen beeinträchtigt von den Sachen, die wir gesehen haben, weil wir sind irgendwie am zweiten Tag gleich an einem extrem schweren Unfall vorbeigekommen. Mit so ein paar Bildern, die man vielleicht auch lieber nicht gesehen hätte und so weiter und so fort. Und es war halt schon ein bisschen wilder Westen. Und wir sind schon Roller gefahren in Bangkok. Ja? Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie dünn beseitet wären. Aber ich glaube, das Gefährlichste sind halt echt die Straßen, wenn man da ein bisschen aufpasst. Aber auch alles im Rahmen. Also insgesamt überhaupt keine Thematik, überhaupt kein Risiko. Ich glaube, Berlin ist da das heißere Pflaster.
Was mir gerade noch einfällt, wo wir von Gefahr reden, die größte Gefahr im Land, das hat die Regierung immer mal verboten. Ich glaube, es war früher tatsächlich Tubing, ne? Also wirklich dieses mit den Gummireifen auf dem Fluss runterzufahren. Ich glaube, gerade unsere Freunde aus England und Amerika und Australien, die haben sich tatsächlich umgebracht auf gut Deutsch, weil sie ja mehr oder weniger besoffen auf dem Fluss von irgendwelchen selbstgebauten Klippen gesprungen sind. Ja, ein bisschen überschätzt. Das war, glaube ich, so die größte Gefahr. Die gibt's aber.
Sagen wir, sie haben nur gesoffen.
Ja, also alles Mögliche, was es da gab, das war vielleicht so die größte Gefahr. Dies ist aber jetzt entschärft tatsächlich. Kommen wir später nochmal zu.
Das hat man dann tatsächlich noch selbst im Griff, ja. Also haben wir gehört, Laos eigentlich relativ sicher. Gut, das war es jetzt dann eigentlich auch soweit mit den ganzen Fakten. Kommen wir mal ein bisschen zur Route. Also welche Route habt ihr gemacht? Gibt es da verschiedene Routen oder eigentlich nur eine Standardroute, die man da machen kann? Ich habe gesagt, relativ untouristisch.
Ja, das Land bietet natürlich viele, viele Möglichkeiten. Also wenn man das allein mal landschaftlich betrachtet, gibt es natürlich sehr viele Erschließungsmöglichkeiten. Man hat den Mekong, der, ich glaube, über deutlich mehr als 1000 Kilometer durch Laos fließt, wo man auf dem Fluss Kreuzfahrten, in Anführungsstrichen, oder Flussfahrten machen kann, entlang des Flusses reisen kann, da eine Menge entdecken. Es ist aber auch ein sehr bergiges Land. Es gibt Berge mit über 2000 Metern Höhe, die halt zum Wandern und zum Trekking und so weiter einladen. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Wir sind wirklich, ich sag mal, in Anführungsstrichen die Standardroute gereist. Wir sind in Vientiane angekommen und sind dann über Vang Vieng nach Luang Prabang, einmal nach Norden hoch. Das war es, glaube ich, so der Standard-Backpacker-Kurs,
muss man so genau sagen. Ihr könnt euch das nachher mal auf der Webseite von den beiden angucken, traveloptimizer.de. Da seht ihr mal so ein bisschen die Karte, wie das aufgebaut ist. Es ist quasi wirklich so eine Nord-Süd-Route, die man eigentlich so als normaler Reisende typischerweise immer macht. Klar, ihr könnt in die Landschaften, irgendwo in kleine Orte, könnt einen Töpferkurs machen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Das ist aber so die typische Sache, dass man wirklich von Norden nach Süden oder andersrum durchfährt einfach.
Und wenn ihr mal so richtig wilde Sau spielen wollt, dann fahrt ihr Nord-Süd. Dann macht ihr nach Norden. Fahrt das mal andersrum ab. Zeigt mal, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, sage ich immer. Ja?
Wie seid ihr denn eigentlich dort von A nach B gekommen?
Also das ist typisch auch wieder hier, typisch südostasiatisch. Klar, so in den Orten, der Transport geht, ja, durch Tuk-Tuks, könnt ihr euch denken, wird am Straßenrand hergerufen, man kommt schon in die Stadt, kostet Centbeträge. Überlandfahrten haben wir immer mit Minibussen gemacht, Adrian, ne?
Genau, und die Fahrer trugen im Nachgang von uns so ruhmreiche Namen wie Michael Schumacher. Also ich glaube, der erste Fahrer, den wir hatten, der hat es komplett übertrieben, aber dazu vielleicht später mehr. Aber ja, also Tuk-Tuk, Minibus, aber zu Fuß und den Roller natürlich, Christoph, muss man noch dazu sagen. Also man kann viel zu Fuß erleben und wie halt auch sonst Roller.
Und es gibt auch Inlandsflüge tatsächlich. Also wenn ihr diesen laotischen Airlines traut, die euch vielleicht von Bangkok schon hergebracht haben, es gibt sie auch Inlandsflüge von Paxe, das ist noch ganz im Süden, im Norden, Luang Prabang, könnt ihr also auch gut mit dem Inlandsflieger fliegen.
Geht auch. Und beim Roller immer beachten, wer es nicht kann, soll es am besten lassen. Und ich glaube, die Kunst, Roller zu fahren in Südostasien, die erlernt man nicht in einem Urlaub. Echt vorsichtig sein da. Und wir haben die Straßenverhältnisse vorhin beschrieben. Es ist schon ein heißes Pflaster. Und mit dem Roller hat man relativ wenig Toleranz bei Fehlern und bei Unfällen. Von daher, seid euch da wirklich sicher, dass ihr das machen wollt. Seid da voll konzentriert. Und jetzt spiele ich hier so ein bisschen den Zeigefinger, August. Trinkt nicht, wenn ihr Roller fahrt. Macht da keinen anderen Scheiß, keine Spirenzien. In ganz Südostasien. Wenn mal jemand nicht mehr nach Hause kommt von dort, ist es meistens irgendwo mit dem Roller im Zusammenhang. Von daher.
Ja, das stimmt. Aber jetzt springen wir mal nochmal zurück zu dem Ort, wo alles gestartet hat, nämlich nach Vientiane. Das ist ja die Hauptstadt von Laos. Und erzählt mal, wie ist es dort so? Was hat euch da erwartet und was gibt es dort zu sehen?
Also man muss dazu sagen, ich glaube, vor der Reise hat eine Arbeitskollegin von Adrian gesagt, Jungs, da müsst ihr unbedingt lange hin, das ist so eine tolle Stadt. Wir so, ja, kann sein. Als wir dann da waren, ja, ich will nicht sagen, wir waren enttäuscht, aber es ist so eine typische asiatische Moloch-Stadt. Ne? Klar, der Flughafen liegt so ein bisschen außerhalb. Man rast dann mit dem Taxi in diese Stadt rein, auf Gassen, Neonschilder, alles so weiter. Aber sonst, korrigiere mich, da war nicht viel, Adrian. Also zumindest für uns, außer ihr mögt Tempel, dann seid ihr da genau richtig. Ne?
Ja, also es gibt die klassische Dichte an Tempel, aber es war jetzt halt insgesamt als Stadt architektonisch nicht so, dass es einen großen Reiz ausgestrahlt hat. Es ist halt so ein typischer Ankunftsort für Backpacker, das merkt man immer. Und ich finde das persönlich mit so ein bisschen Erfahrung des Reisens dann immer ein bisschen unangenehm, an diesen Orten zu bleiben zu lange, wo sehr, sehr viele Leute ihre Reise beginnen, die halt vielleicht auch gerade mit Backpacking einsteigen und gerade den ersten Reiseschritt dort machen oder die erste Station ihrer Reise haben, weil es dann immer noch sehr stressig ist. Es ist sehr viel extrem Party und hey und wow und bam, bam. Und es ist halt sehr, 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 sehr viel. Und das übermalt immer so ein Stück weit, finde ich, die lokale Kultur, weil halt sehr, sehr viele Backpacker da sind. Und das fanden wir, das sind in anderen Orten auch so, aber die Leute sind leider schon ein bisschen runtergekommen und haben halt so ein Stück weit schon in den Urlaubsmodus oder in den Reisemodus geschaltet. Und da fand ich es immer noch so ein Stück weit überdreht. Und ja, das hat auch dann so den ersten Eindruck für uns dann gespiegelt. Ich glaube, das Erste, was uns da entgegenkam, war halt so eine Lachgas-Disco.
Ja, was mir gerade noch einfällt zum Thema Party in der Hauptstadt. Es gibt tatsächlich noch eine richtige Ausgangssperre. Also ihr müsst euch das vorstellen, so bis ja, 11:30, 12 ist da typisch asiatisches Leben. Und dann auf einen Schlag klappen sie die Bürgersteige hoch, weil wirklich Ausgangssperre ist. Oder es ist die ganzen Diskotheken, die Bars, die fahren die letzte halbe Stunde, fahren die Musik ein bisschen weiter runter, immer leiser und irgendwann, Punkt 12, ist das Ding aus. Punkt, Feierabend, nichts mehr so, ne?
Ja, und wir sind spät abends angekommen. Ich glaube, wir sind so um 9:30 gelandet. Dann spielte sich dieses Schauspiel ab, was ich gerade beschrieb. Einmal durch den Speisesaal durch, ins Land rein, raus und wieder dann über die Grenze. Und dann haben wir entsprechend so ein bisschen unseres Grundsatzes, wir reisen immer leicht, schnell, vertikal. Beim leichten Reisen hat es auch damit zu tun, dass man mit wenig Geld reist. Haben wir dann halt versucht, am Flughafen gleich noch ein paar Leute zu finden, die sich mit uns ein Taxi teilen. Sind dann noch mit zwei Leuten aus Israel, die wir kennengelernt haben, dann in die Stadt gefahren und waren eigentlich dann auch so, ja komm her, lass uns mal schnell Sachen wegpacken und dann trinken wir noch ein Bier. Und ja, wie Christoph gerade sagte, dann waren wir halt irgendwie so um 11 Uhr draußen und dann einer halben Stunde klappten sie dann die Bürgersteige hoch. Und wer schon mal versucht, auf einem Bein zu stehen, biertechnisch, der weiß.
Ja, du hast extra so viel abgehoben. Jetzt wissen wir auch, warum das so viel übrig geblieben ist.
Genau, genau, weil wir es halt nicht mehr ausgeben.
Es gab keine Zeit.
Wir hätten noch wen gefunden, der es hätte haben wollen. Ich bin mir sicher, da hätte es noch Leute gegeben.
Was gibt es denn jetzt eigentlich so Standard-Sehenswürdigkeiten in Vientiane, die man sich anschauen sollte? Außer die Bars.
Also es gibt auf jeden Fall, es ist ja das Schöne daran, und ich bin so ein kleiner Flussfan, dadurch, dass der Mekong durchfließt, gibt es natürlich relativ viel, ich sage mal, Fischerleben entlang des Mekongs. Also es gibt kleine Märkte, auf denen man halt Sachen kaufen kann, die halt irgendwo mit dem Fluss zusammenhängen, sei es, dass sie über den Fluss geliefert worden sind oder aus dem Fluss als Fisch gefangen wurden und dann verkauft. Da kann man natürlich sehr, sehr cool landestypisch dann essen. Und das ist halt abends auch zum Flanieren vielleicht gar nicht so schlecht. Einige Tempel auch dort direkt am Fluss gelegen. Und ja, da kann man dann vielleicht die vertikalsten Erlebnisse machen, dass man einfach mal sagt, okay, ich gehe jetzt ein bisschen aus diesem Zentrum, wo wirklich die ganzen Backpacker ankommen, raus und halte mich mal sehr, sehr dicht an den Mekong. Und dann kann man schon noch sehen, wie so ein Fluss gerade in so trockenen Regionen einfach mal so eine ganze Region oder so eine ganze Stadt halt auch irgendwo als Zentrum fesselt, ernährt und dann ja auch so ein kulturelles Orientierungsschema bietet. Und ich glaube, das kann man nur empfehlen, sich da so ein bisschen die Zeit zu nehmen und einfach mal zu schlendern und sich da so ein Stück treiben zu lassen.
Wie viele Tage wart ihr denn eigentlich in Vientiane?
Da waren wir, glaube ich, wirklich, wir sind abends angekommen und wir haben uns das vorher schon gedacht, dass diese Aussage von Adrians Arbeitskollegin vielleicht nicht so ganz richtig war und haben dann wirklich an dem Abend noch versucht, für den nächsten Morgen einen Bus klar zu machen, was in Laos übrigens wirklich sehr einfach ist, also nahverkehrsmäßig, braucht euch keine großen Sorgen machen, da findet man auch spontan noch was, auch Hotel hin und her buchen, das war also kein Problem. Wir sind dann also relativ früh am nächsten Tag schon wieder abgedüst, weil wir diesen Industriecharme und Tempel, ja, das kannten wir aus Thailand, das wollten wir uns dann nicht nochmal geben.
Also ihr wart dann grob gesagt so circa 24 Stunden in der Stadt.
Ja, sehr grob gesagt waren wir 24 Stunden in der Stadt, wir waren aber auch die meiste Zeit davon wach. Also es ist halt wirklich so, wir sind dann den Abend angekommen und wie gerade schon erwähnt, die klappten die Bürgersteige hoch und ja, dann waren wir erst so ein bisschen enttäuscht, hatten dann irgendwo noch am Straßenkiosk schnell zwei Bier bekommen. Und Christoph hatte die glorreiche Idee, in so eine Baustelle hineinzugehen und auf so ein halbfertiges Hotel aufs Dach zu klettern, um sich mal die Stadt von oben anzugucken. Glücklicherweise hat der liebe Gott uns, glaube ich, an der Stelle so einen kleinen Rettung, so einen kleinen Schutzengel geschickt, in Form von fünf laotischen Mädels, die da auf Motorrollern, ohne Helm, ohne alles natürlich, lang fuhren und uns dann zuriefen, als wir da rüber wollten und fragten, hey, habt ihr nicht noch Bock? Da hinten hat noch eine Bar auf, das ist die einzige Bar, die hier länger aufhaben darf. Wollt ihr nicht mitkommen? Und da haben wir uns nicht lumpen lassen, sind halt schwupps hinten auf die Gepäckträger gesprungen und mit in die Bar gefahren, Christoph.
Natürlich ohne Helm.
Du ohne Helm, ich auch ohne Helm. Das war dann, aber die Bar, ja. Aber was tut man nicht alles für den letzten halben Liter Bier an einem Abend, wie man denkt. Und dann waren wir wirklich in einem ganz verrückten Ort. Und dann waren wir in so einer Hype-Underground-Disco. Da war richtig Attacke, oder?
Also die Bar, es war nicht nur Bier und Schnaps im Ausschank, es war vor allem auch Gas im Ausschank. Das klingt erstmal komisch, aber das ist ja so ein Standardding in Laos. Und zwar kann man sich für wenige Cent, ich sag mal so 50, 60 Cent, je nachdem, kann man sich so einen Luftballon mieten, kaufen, mehr oder weniger. Und der ist dann mit Lachgas gefüllt. Ja, das scheint der große Trend da zu sein. Wir haben es nicht gemacht, aber irgendwie alle anderen, glaube ich, ne?
Und wir haben es erstmal nicht verstanden. Also Christoph hat so einen Luftballon erstmal in die Hand gerückt bekommen, wollte schon seine Adresse dran machen und dachte, er könnte einen Preisausschreiben gewinnen, wenn irgendwer den Luftballon findet. Nein, aber das war auch krass. Also und Christoph und ich standen dann irgendwo da rum und haben uns dann unterhalten. Und irgendwann.
Ist Lachgas wie eine Droge für die oder warum nehmen die das?
Ja, uns wurde das erklärt, also es ist wohl so, wenn man das, also man atmet den irgendwie ein, also die atmen immer rein, raus in den Luftballon, also dass man irgendwie keinen Sauerstoff kriegt, dann atmen die diesen Luftballon ein, aus, immer wieder in den Luftballon rein und man soll dann irgendwie so 20, 30 Sekunden davon high sein und dann ist es wieder weg. Also es ist wirklich an jeder Straßenecke, also kriegt man eher Lachgas als eine Flasche Wasser, glaube ich, standardmäßig. Das war schon... Gute Distributionslevel. Also das war krass. Und wir haben dann tatsächlich die ganze Nacht dann noch zum Tag gemacht und wie Christoph gerade erwähnt, am nächsten Tag haben wir dann einen Bus genommen, der uns dann nach Norden brachte, in etwas kleinere Orte. Und ja, da fuhr uns dann der Michael. Aber, und jetzt noch eine Sache, das muss ich nochmal hinten dranhängen. Und das haben wir immer noch nicht geklärt. Und ganz ehrlich, wenn ihr uns dabei helfen könnt, ihr beiden, das aufzuklären. Wir haben damals in unserer Folge zum Thema Laos und aber auch auf Instagram bei uns, unsere Community, nochmal so ein Stück weit gefragt, weil wir haben auf den Toiletten dort fast überall so alte Kochtöpfe gesehen, die auch noch beheizbar waren. mit ganz vielen Kräutern drin. Die standen quasi irgendwie auf dem Klo neben den Waschbecken. Die blubberten zwar nicht, aber da waren überall Wassertöpfe mit Kräutern drin auf den Toiletten. Es könnte sein, dass es wegen dem Geruch ist. Ich weiß es nicht. Wir haben bis heute nicht rausgefunden, was das in Laos damit auf sich hat, warum überall diese Kräutertöpfe stehen. Vielleicht kann uns da einer helfen.
Also die waren aber nicht zum Essen oder so da, sondern standen da einfach nur so. Und es hat auch keiner reingepinkelt in die Töpfe.
Nicht, dass ich es gesehen hätte.
Hoffentlich nicht.
Okay, vielleicht können wir diese Frage ja im zweiten Teil aufklären. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss und im zweiten Teil geht es dann weiter mit Wang Yang und Luang Prabang. Also hört auch da wieder gerne rein. Ihr findet natürlich die Route von den beiden und auch nochmal alle Reiseziele im Überblick auf der Website www.traveloptimizer.de. Und wenn ihr die Jungs jetzt sympathisch fandet, dann hört auch gerne mal bei deren Reisepodcast rein. Der heißt Welttournee und den findet ihr auch auf Spotify, iTunes und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also danke Jungs und ich freue mich auf die nächste Folge.
Vielen Dank. Wir holen uns erstmal ein frisches Bier darauf. Danke euch.